Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Deutschland hat an diesem Wochenende guten Grund zu feiern. 30 Jahre deutsche Einheit. Das bedeutet, eine ganze Generation hat die Teilung unseres Landes bereits nicht mehr erlebt. Deshalb wollen wir Bilanz ziehen und fragen, wie steht es um die Demokratie in Deutschland? Darüber hat auch unser Gast nachgedacht. Ein Politiker, der dieses Land und seine politischen Debatten schon sehr lange kennt. Er ist seit 50 Jahren Mitglied in der FDP. Er saß vor 30 Jahren zum ersten Mal im Bundestag, dann lange im Landtag von Schleswig-Holstein, jetzt wieder im Bundestag. Und da hat er sogar eines der höchsten Ämter inne. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, herzlich willkommen.
Einen schönen guten Morgen, Herr Berndt.
Ich vermute mal, als Diplomat wären Sie möglicherweise gescheitert. Sie sind dafür berühmt, berüchtigt, dass Sie auch sehr undiplomatisch sein können. Freunde nennen Sie deshalb gerne Mr. Klartext. Wie oft haben Sie die direkte Art schon bereut?
Gelegentlich, weil ich manchmal von meinen eigenen Formulierungen so begeistert bin, dass ich gar nicht merke, dass andere diese Begeisterung nicht teilen. Insbesondere im Landtag von Schleswig-Holstein gab es sehr häufige Scharmützel zwischen Ralf Stegner und mir, die durchaus die Beleidigungsgrenze erreicht oder überschritten hatten. Dafür habe ich mich, als ich den Landtag verlassen habe, bei ihm entschuldigt. Er hat es auch sportlich genommen.
Zum Beispiel die Formulierung, entweder Klappe halten oder Schädel spalten. Ist das wirklich von Ihnen?
Das will ich nicht ausschließen, ich kann mich daran jetzt nicht erinnern, aber jedenfalls ist das auch eine dieser Formulierungen, von der man zunächst begeistert ist, ohne dass einem klar wird, dass manche Menschen das auch als Aufforderung zu Taten verstehen können. So war es natürlich nicht gemeint.
Dennoch freue ich mich heute auf Klartext von Wolfgang Kubicki.
HR1, genau meins.
Deutschland begeht ein denkwürdiges Jubiläum. Genau genommen feiern wir an diesem Wochenende nicht die Wiedervereinigung, sondern den Beitritt der neuen Bundesländer zum Geltungsbereich des Grundgesetzes. Ein feiner Unterschied. Manche beklagen bis heute, wir hätten damals eine historische Chance verspielt, eine neue gemeinsame Verfassung, ein neuer gemeinsamer Staat, in dem auch die Lebensleistung der DDR-Bürger mehr Aufmerksamkeit gefunden hätte. Wolfgang Kubicki saß 1990 zum ersten Mal im Deutschen Bundestag. Wie dachten Sie damals über diese Frage und wie denken Sie heute darüber?
Damals dachte ich über diese Frage überhaupt nicht nach, weil das Grundgesetz nur den Beitritt vorsah. Eine Wiedervereinigung zweier Staaten war von Verfassungswegen nicht vorgesehen. Und ich habe interessanterweise das ja hautnah erlebt, 1989, 1990. Und die Stimmung 1990 war auch so, 1989, 1990, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen DDR, der untergegangenen DDR, der Bundesrepublik Deutschland angehören wollten. Sie wollten nicht Dinge retten aus der ehemaligen DDR, sondern sie wollten beitreten. Sie wollten zur D-Mark, sie wollten die Freiheit erleben, sie wollten Reisefreiheit haben, sie wollten Wahlfreiheit haben. Es war alles wunderbar. Es gab nur wenige Intellektuelle in der DDR, die der Zwei-Staaten-Theorie, der Annäherung sozusagen das Wort redeten, aber es waren nicht sehr viele. Und ich glaube auch, dass heute im Nachhinein ich mir gar nicht vorstellen kann, was wir eigentlich gemeinsam hätten übernehmen sollen aus der ehemaligen DDR. Ein völlig anderes System, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch. Ein Unterdrückungssystem, keine freie Justiz, keine freie Presse. Was hätte da passieren sollen? Ich habe eine lange Diskussion mit Gregor Gysi gehabt in einem öffentlich-rechtlichen Sender, einem Fernsehsender, der die ganze Zeit erklärte, die Treuhand hat die DDR kaputt gemacht. Und dann habe ich gesagt, was sollte da kaputt gemacht werden, die DDR war kaputt wirtschaftlich. Und ganz zum Schluss, als er sich beschwerte über diese misslungene Vereinigung zweier deutscher Staaten, habe ich dann gesagt, Gregor, aber ihr seid freiwillig beigetreten. Niemand hat euch gezwungen. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht einmarschiert in der DDR, sondern ihr seid freiwillig durch Abstimmung des frei gewählten Parlaments beigetreten und damit hat es sein Bewenden. Es ist nicht alles gut gelaufen. Weil wenn man heute durch die Republik fährt, ich war gerade einige Tage im Osten Deutschlands und ich habe am 3. Januar in Jena eine Festrede gehalten zur deutschen Einheit, da stellt man schon fest, dass sehr viel passiert ist. Wenn man dort lebt, dann sieht man die Veränderung nicht so sehr, als wenn man nur gelegentlich vorbeifährt. Es ist sehr viel passiert und wir sind uns mittlerweile schon näher, als viele es gedacht haben.
Dennoch, würden Sie sagen, es wurden damals Fehler gemacht, mit denen man die Unzufriedenheit mancher Ostdeutscher heute erklären kann?
Ja, selbstverständlich wurden Fehler gemacht. Es ist nicht darauf geachtet worden, dass auch die neuen Bundesländer eine industrielle Struktur brauchen. Und die DDR-Wirtschaft war insgesamt nicht konkurrenzfähig. Aber man hätte schon auch bei der Abwicklung der DDR-Wirtschaft durch die Treuhandanstalt darauf achten können, dass nicht große Konzerne aus dem Westen ihre potenziellen Konkurrenten im Osten einfach platt machen, sondern dass es einfach industrielle Kerngebiete, dass die erhalten bleiben oder aufgebaut werden. Und wir hätten selbstverständlich, sage ich mal, akzeptieren können und akzeptieren müssen, dass auch in diesem System Menschen versucht haben, ihr Bestes zu geben, selbst wenn es am Ende nicht ausgereicht hat. Also diese Herangehensweise, die viele Ostdeutsche empfunden haben als westdeutsche Überheblichkeit, hat es tatsächlich gegeben. Und das war einer der großen Fehler. Auch heute gibt es noch viele, viele Menschen in den westdeutschen Ländern, die nicht einmal in Ostdeutschland gewesen sind. Und das nach 30 Jahren muss doch einen schon verblüffen.
Also was sagen Sie Westdeutschen, die das Gefühl haben, die Ossis, die sind ja undankbar, wir pumpen Milliarden darüber und man hört nur Gemoser?
Ja, den würde ich sagen, erst einmal versucht Kontakt aufzunehmen, miteinander zu reden. Und zweitens, das, was wir in den neuen Bundesländern investiert haben, ist 2-3 Mal zurückgekommen. Es ist nicht so, dass die Aufbauleistung in den ostdeutschen Bundesländern von Westdeutschen geleistet worden sind. Das waren ostdeutsche Menschen, die es gemacht haben. Aber ich stelle fest, immer wenn ich auf Menschen treffe, die 30 Jahre und jünger sind, sagen die zu mir, Herr Kubicki, wenn ich das so höre von meinen Eltern oder von Ihnen, das sind für uns wie Kriegsgeschichten. Wir leben schon die deutsche Einheit. Wir wissen, dass Hamburg Hamburg ist, anders als früher. Und wir fahren hin und her und haben nicht das Gefühl, dass wir uns unterscheiden.
30 Jahre nach der Einheit ist die politische Stimmung rau geworden. Empfinden Sie das ebenso?
Naja, die politische Stimmung war immer schon rau. Wir verklären die Vergangenheit. Immer wenn ich mich langweile im Deutschen Bundestag, weil die Reden so langweilig sind und abgelesen werden, dann höre ich mir nachts die Reden des Deutschen Bundestages in der 60er und 70er Jahre an, wenn Herbert Wehner und Franz Josef Strauß da getroffen sind und andere mehr. Ich müsste heute bei jedem zweiten Satz von damals einen Ordnungsruf erteilen. Insofern, wie gesagt, verklären wir die Vergangenheit. Es waren andere Persönlichkeiten, andere gestandene Persönlichkeiten. Heute ist man eher geneigt, mit der moralischen Keule loszulaufen und nicht mehr zu argumentieren, nicht mehr Argumente auszutauschen, sondern die Integrität des jeweils anderen in Zweifel zu ziehen. Das hat sich ein bisschen verändert. Aber noch einmal, wir können uns darüber freuen, mit welcher Breite wir uns in der Meinung austauschen können. Und man kann sich auch wehren gegen diese moralische Überlegenheit von denjenigen, denen die Argumente ausgegangen sind.
Darum geht es auch in dem neuen Buch von Wolfgang Kubicki. Und darüber reden wir gleich ausführlich. Meinungsunfreiheit, das gefährliche Spiel mit der Demokratie, so heißt das neue Buch von Wolfgang Kubicki. Und seine These lautet, viele Bürger hätten inzwischen Angst, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrzunehmen. Wie kommen Sie darauf?
Ja, das ist keine These von mir, sondern es ist wissenschaftlich belegt. Einsbach hat im August 2019 eine große Umfrage gemacht und dabei herausgefunden, dass 71% der Menschen in Deutschland glauben, dass sie ihre Meinung nicht mehr frei, also nicht mehr unzensiert äußern können. Es gibt eine Studie aus dem Frühjahr diesen Jahres, wo 2/3 der Jugendlichen erklärt haben, dass man sich zu bestimmten Themenbereichen öffentlich nicht mehr äußern kann, ohne Gefahr zu laufen, in eine bestimmte Ecke gedrängt zu werden. Wir wissen das aus dem Hochschulbereich, dass 40% der Hochschullehrer die gendergerechte Sprache eigentlich ablehnen, aber es sich nicht trauen, darauf hinzuweisen, dass sie das tun, aus lauter Sorge, sie könnten Nachteile erleiden. Und immer wenn ich unterwegs bin und über dieses Thema spreche, dann stelle ich fest, welche Resonanz das findet. Es ist dieses Gefühl da, man muss ja aufpassen, was man sagt. Und das ist der erste Stein, die Demokratie zu ruinieren. Denn wenn wir anfangen, im Kopf bereits unsere Schere mit uns herumzutragen, wenn Meinungen nicht mehr unzensiert aufeinanderprallen können, dann wird eines der wesentlichen Elemente unserer freiheitlichen Demokratie angekratzt. Das Bundesverfassungsgericht sagt, Meinungsfreiheit ist für den freiheitlichen Rechtsstaat schlichtweg konstituierend. Und deshalb kämpfe ich darum, dass man nicht sofort, wenn jemand mal einen Satz rausgehauen hat, was mir ja auch gelegentlich passiert, den man lieber nicht gesagt hätte, dass man sofort in eine Ecke gestellt wird, dass man sofort katalogisiert wird, dass man sofort zu einem Unmenschen erklärt wird. Ja, ich habe diese Debatten bei Culture Cancel beispielsweise, wo jetzt die Literatur in Deutschland durchsucht wird nach möglichen sexistischen oder rassistischen Einsprengseln. Ich kann nur dringend davor warnen, dass wir versuchen, auf die Art und Weise eine Meinungszensur auszuüben. Denn am Anfang ist die Sprachpolizei, dann werden Bücher verboten, dann werden Bücher verbrannt und zum Schluss passiert anderes.
Da wird jetzt bestimmt manch einer heftig widersprechen wollen. Also wenn sich jemand um gendergerechte Sprache bemüht, also die weibliche und die männliche Form schön korrekt zu benutzen, was ist daran demokratiegefährdend?
Nichts. Ich akzeptiere, dass das Menschen gendergerechte Sprache benutzen wollen. Ich habe mal bei einer Rede die Sternchen mitgelesen. Nach dem dritten Satz haben alle gebrüllt, ich soll damit aufhören.
Das war eine Provokation.
Das darf jeder machen. Aber zu verlangen, dass es alle machen, nicht, dass jeder sich daran halten muss, ist eine Überheblichkeit, eine Anmaßung sondergleichen. Wer bestimmt letztlich, was dann korrekte Sprache und was nicht korrekte Sprache ist? Diejenigen, die sich im Besitz letzter Wahrheiten glauben, diejenigen, die bestimmten politischen Gruppierungen angehören, die, die an Gott glauben. Also wer ist die letzte Instanz, die das entscheidet? Die Verfassung sieht das nicht vor, dass wir solche Instanzen haben. Die Verfassung sagt, alles darf gesagt werden, solange nicht Gesetze gebrochen werden. Und das, was mich daran stört, ist diese Anmaßung, man sei ein Rassist, wenn man sich selbst gegen Begrifflichkeiten nicht wendet. Ich habe Diskussionen geführt über Negerkuss und Zigeunerschnitzel. Zigeunerschnitzel, darf ich sagen, hat mir der Zentralrat von Sinti und Roma mitgeteilt. Bei Negerkuss wird es ein bisschen problematisch. Ich sage immer wieder, Rassismus ist eine Frage der Haltung und nicht eine Frage von Begrifflichkeiten. Ich kann Rassismus auch ausdrücken mit allen, mit wirklich sauberen Worten.
Und das Wort Schaumkuss ist doof?
Ja, ich bin anders sozialisiert. Also bei mir, ich könnte mich daran gewöhnen, das auch zu sagen, aber es kommt mir komisch vor einfach, weil ich das auch noch nie in meinem Leben das Gefühl hatte, wenn ich Negerkuss sage, dann würde ich damit rassistische Grundtendenzen ausdrücken. Ich habe übrigens eine ganze Reihe von Freunden, Colored People, die das genauso sehen wie ich, die sagen auch, Leute, seid mal ein bisschen cooler und entspannter. Wenn ich feststelle, ich beleidige jemanden oder jemand fühlt sich betroffen, dann kann ich mich dafür entschuldigen und ihm gegenüber mich anders verhalten. Aber generell das zum Maßstab zu machen von einigen wenigen gegenüber den vielen, halte ich für ziemlich problematisch.
Der Titel Ihres Buches könnte vielleicht zu Missverständnissen im Buchladen führen, oder? Meinungsunfreiheit. Also manche Klimaleugner oder Verschwörungstheoretiker behaupten ja gerade, die Meinungsfreiheit würde unterdrückt.
Ja, rechtlich wird sie nicht unterdrückt. Die Verfassung, die Gerichte garantieren eine sehr weite Meinungsfreiheit bis hin zur Beleidigung, wenn die Beleidigung nicht dazu dient, die Würde des Gegenüber herabzusetzen, sondern auch sachlich innerlich was zu transportieren, dann muss man das hinnehmen im politischen Meinungskampf sowieso. Aber es hat sich im öffentlichen Diskurs was verschoben. Diejenigen, die sich nicht an diese Sprachregeln der anderen halten, gelten als weniger wertvoll, als unmoralisch, als Menschen, die man ins Abseits stellen muss. Ich kriege jetzt auch regelmäßig, was natürlich nicht diskriminierend gemeint ist, die Erklärung, ach, die alten weißen Männer haben diese Haltung.
Fühlen Sie sich da beleidigt?
Nein.
Alter weißer Mann?
Ich habe eine wunderbare Diskussion geführt mit einer feministischen Muslima, die mir das dann entgegenhielt, weil sie sich gegen Diskriminierung wandte. Da habe ich gesagt, aber wenn Sie den Begriff alter weißer Mann gebrauchen, das ist natürlich nicht diskriminierend. Dann sagt sie, ja, vielleicht doch. Also man lernt bei solchen Diskussionen, das ist ja schön am Meinungsaustausch, dass man auch Fortbildung betreiben kann, pädagogische Fortbildung betreiben kann. Die Meinungen, die geäußert werden können, stehen sich gleichberechtigt gegenüber. Und das ist das, wofür ich plädiere. Wenn Leute gendergerecht sprechen wollen, sollen sie es tun. Wenn sie gendergerecht schreiben wollen, sollen sie es tun. Sie sollen aber nicht erwarten, dass das alle müssen, weil man nur ein guter Mensch ist, wenn man sich diesen Gesetzmäßigkeiten unterwirft.
Sie beklagen also nicht wirklich die Meinungsunfreiheit in Deutschland. Ist der Buchtitel eine kleine Falle?
Nein, Sie sehen ja, dass das Un auf dem Titel auch besonders gedruckt ist, weil ich damit ausdrücken will, wir sind ein Land der Meinungsfreiheit und wir sollten Menschen ermutigen, Meinungen wirklich auch zu sagen, ohne Angst vor einem Shitstorm.
Meinungsunfreiheit und was zu tun ist, um unsere Demokratie zu stärken, darüber reden wir da in der kommenden Stunde. Und da können Sie auch ein paar handsignierte Exemplare des Buches von Wolfgang Kubicki gewinnen.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Wolfgang Kubicki, Strafverteidiger, FDP-Politiker, Vizepräsident des Deutschen Bundestages, aufgewachsen in Braunschweig, Abitur 1970 und jüngstes von drei Kindern. Mussten Sie kämpfen, um sich durchzusetzen?
Nein, das weiß jedes Nesthäkchen in einer Familie. Die Kämpfe haben die Geschwister vorab schon durchgestanden. Man wird umsorgt, gehätschelt und gepflegt. Das kann gelegentlich mal zu Persönlichkeitsstörungen führen. Bei mir dankenswerterweise nicht, weil ich viel unterwegs war und mich draußen durchsetzen musste, nicht in der Familie. Aber Nesthäkchen gewöhnen sich daran, dass andere ihre Aufgaben erledigen.
Aber Sie mussten sich dann in der Schule durchsetzen. Wie war das da?
Ich war überall der Jüngste. In der Schule war ich der Jüngste, im Sportverein war ich der Jüngste. Ich bin auch von meinem körperlichen Ausmaßen her nicht gerade ein Riese und musste mich natürlich auch körperlich durchsetzen. Gerade als Junge in jungen Jahren ist es eben so, dass Körperlichkeit eine große Rolle spielt. Ich war in Sport sehr gut, war sehr schnell dankenswerterweise und konnte auch eine ganze Reihe von Konflikten erfolgreich bestehen auf diese Art und Weise. Und das hat geprägt, ich weiß, Sigmar Gabriel hat mein erstes Buch Sagen, was Sache ist, vorgestellt und dann bei der Vorstellung erklärt, er habe beim Lesen meiner Vita sehr an sich selbst gedacht, weil das ist ihm auch alles so widerfahren. Und er erklärt, wir sind Straßenkämpfer. Und da ist ein bisschen was dran. Wir mussten uns schlicht und ergreifend in unserem Umfeld durchsetzen, denn ich gehöre auch noch zur Nachkriegsgeneration. Meine Eltern waren Flüchtlinge. Und man kann heute auch sagen, deshalb kann ich viele Menschen aus der ehemaligen DDR verstehen, man kann heute oder die aus anderen Ländern kommen zu uns, heute auch sagen, Flüchtlinge waren in den traditionierten alten Ländern nicht so äußerst gern gesehen.
Das heißt, Sie haben sich auf dem Schulhof auch körperlich durchsetzen müssen und manch eine Prügelei.
Ich habe mich ordentlich geprügelt in jungen Jahren. Bis zu meinem 17. Lebensjahr hörte das auf.
Und wie kam dann Ihre Liebe zu Gloria Gaynor, I Am What I Am? Das ist ja eine sehr stolze Hymne.
Das hat was mit meiner Kandidatur zum Landesvorsitz der FDP in Schleswig-Holstein zu tun im Jahre 1989. Ich war ja auch in meiner politischen Vita nicht gerade zahm, sondern sehr hemdsärmlich und Ich wollte eine Parteitagsrede halten und dann fiel mir nachts ein, ich hörte diesen Song I'm oder M, N oder M, Needs No Excuses.
Ja.
Da habe ich meine Rede damit begonnen, ich höre, ich sei ein Knallfrosch, ich sei intrigant. Ich habe das alle negativen Attribute aufgezählt und habe gesagt, in Erinnerung dieses Liedes, das mag alles so sein, ich sehe das anders, darauf kommt es aber nicht an. Ich bin, wie ich bin. Und nur diesen Kubicki gibt es und der stellt sich hier zur Wahl. Und das war ein wunderbarer Einstieg, weil sie logischerweise war niemand darauf vorbereitet, dass sie selbst diese Attribute, die andere ihnen ans Revier heften, dass sie die selbst aufnehmen.
Eigentlich eine Hymne der Schwulenbewegung.
Gut, das ist mir relativ egal. Mir ging es nur darum, nicht, niemand muss sich dafür entschuldigen, wie er ist. Jeder ist nicht nur vor Gott gleich, sondern jeder ist vor der Verfassung gleich. Jeder Mensch hat eine eigene Menschenwürde, die zu beachten ist.
Gloria Gaynor, I am what I am. Tolles Lied für Wolfgang Kubicki. Der Bundestagspräsident ist eine der wichtigsten Figuren in unserer Demokratie, protokollarisch die Nummer 2 im Staat, direkt nach dem Bundespräsidenten. Er kommt also sogar noch vor der Kanzlerin. Das soll zeigen, wie wichtig unser Parlament ist. Gemeinsam mit seinen Stellvertretern leitet er die Sitzungen des Parlaments und einer dieser Stellvertreter ist eben Wolfgang Kubicki von der FDP. In meiner Kindheit lief manchmal der Fernseher zu Hause, wenn große, wichtige Debatten liefen. Wer guckt heute noch eine Parlamentsdebatte im Fernsehen?
Im Streaming-Modus relativ viel, man wundert sich und wir kriegen auch regelmäßig Rückmeldungen. Manche Debatten sind lebhafter, manche Debatten sind einfach langweilig, interessieren nur die entsprechenden Fachleute. Aber es wird sehr sorgfältig beobachtet, auch wie die jeweiligen Präsidenten die Sitzungsleitung machen. Ich kriege regelmäßig anfeuernde Rufe, weil ich versuche, Situationen, die kritisch werden, durch kleine Scherze zu entspannen. Und das mögen die Leute übrigens auch im Parlament. Aber es geht auch immer um die Frage, wann ist ein Ordnungsruf gerechtfertigt? Muss man da nicht eingreifen, ja oder nein? Also ich wundere mich wirklich, wie viele Menschen da sehen. Phoenix überträgt das ja auch regelmäßig bis in den späten Abend hinein. Ich vermute nur, dass es früher mehr waren. Und zwar deshalb, weil die Debatten einfach feuriger waren als heute. Heute müsste ich bei jedem zweiten Satz, wenn ich mir die Bundestagsdebatten der 16. Jahre anhöre, einen Ordnungsruf erteilen. So weit ist das gekommen.
Strauß gegen Wehner.
Nicht nur Strauß gegen Wehner, das war besonders geschickt, aber Helmut Schmidt konnte zu lange wie nichts Gutes. Also die Redebeiträge sind einfach völlig anders, weil die auch überwiegend freigeredet haben. Heute wird sehr viel abgelesen, was eine Debatte wirklich auch stört. Dann können Sie die Zettel auch so verteilen.
Wie lange ist es her, dass Sie im Parlament einen neuen Gedanken gehört haben, wo Sie dachten, stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen?
Das passiert bei jeder Sitzung.
Tatsächlich?
Ja, nicht bei jedem Redebeitrag, bei jeder Sitzung. Dass man sich wundert, dass das, was man selbst für zutreffend richtig gehalten hat, durch gute Formulierungen in Frage gestellt werden können. Übrigens, am interessantesten sind die Debatten Jugend im Parlament, die auch von den Präsidenten, Vizepräsidenten geleitet werden. Das ist schon beeindruckend, wie junge Menschen innerhalb kurzer Zeit mit Problemlagen umgehen. Die, die da debattieren, sind mit mehr als der Hälfte den meisten Abgeordneten des Deutschen Bundestages überlegen.
Als Bundestagsvizepräsident leiten Sie dann diese Debatten. Das heißt, Sie schweben so ein bisschen über dem Wasser. Wie neutral müssen Sie dann sein, wenn Sie da oben sitzen?
Völlig neutral. Denn ich habe die Aufgabe, wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen auch, die Geschäftsordnung einzuhalten und sie durchzusetzen. Die ist sehr stramm formuliert. Das geht schon los mit den Redezeiten. Diese Überlegung, nicht, da sitzt jetzt der Kubicki oben und deshalb dürfen die FDP-Redner mal ein bisschen überziehen, ist irre. Denn jede Überziehung bedeutet nach hinten raus, haben wir dann 1, 2, 3 Stunden mehr auf der Uhr. Und selbstverständlich geht es auch bei der Frage der Ordnungsrufe. Wann ist etwas, was im Parlament passiert, würdig mit einem Ordnungsruf belegt zu werden? Wird auch im Präsidium bei uns mal wieder diskutiert, dass wir ungefähr gleiche Maßstäbe anlegen.
Und wie oft müssen Sie sich auf die Lippen beißen, bis es blutet, wenn Sie da oben sitzen, wo Sie doch selbst so meinungsstark sind?
Am Anfang war es schwieriger als jetzt.
Tatsächlich.
Ich bin wahrscheinlich der Einzige, also die Präsidenten sind die Einzigen, die die Reden auch wirklich hören, also die ganze Zeit verfolgen, weil sie aufpassen müssen, dass in einer solchen Rede nichts gesagt wird, was man rügen müsste. Am Anfang war es ganz schwer. Also da war ich mal kurz davor, mich einzuschalten und gedacht, das kannst du jetzt nicht machen. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, dann ruhig zu bleiben, obwohl es auch manchmal schwerfällt, ruhig zu bleiben. Das gilt für alle Redner, aus allen Parteien, aus allen Fraktionen. Denn im Überschwang der Gefühle wird schon gelegentlich, insbesondere bei der Kontroverse zwischen den Linken und der AfD, nicht, das ist schon ritualisiert. So als hätten die sich gefunden. Die bauen sich wechselseitig immer auf und provozieren sich. Und dann muss ich gelegentlich eingreifen, um die Situation zu beruhigen. Aber an sich lebt Parlament auch von Debatte und lebt Parlament auch von Stimmung.
Finden Sie es richtig, dass die AfD bis heute keinen Bundestagsvizepräsidenten stellt, obwohl ihr doch eigentlich einer zusteht?
Ja, ich finde es richtig. Am Anfang war ich anderer Auffassung. Ich habe auch bei Frau Harder-Kündelt gewählt, weil ich der Auffassung war, Demokratie beweist sich auch darin, die Usancen einzuhalten. Und die AfD hat ein Vorschlagsrecht für ein Präsidiumsmitglied. Das muss aber von der Mehrheit des Hauses gewählt werden, wie alle anderen auch. Man kann keinen Abgeordneten zwingen, sich in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten. Mittlerweile bin ich anderer Auffassung. Und zwar deshalb, weil ich auch festgestellt habe, dass die Mitglieder des Präsidiums den Deutschen Bundestag auch im Ausland bei Veranstaltungen repräsentieren. Und es ist für mich schwer vorstellbar, dass wir ein Mitglied des Präsidiums haben, das aus meiner Sicht wesentliche Grundsätze unserer Verfassung nicht beachtet, insbesondere die Menschenwürde. Wenn Sie hören, wie die AfD-Abgeordneten über Migranten reden, über Flüchtlinge reden, über Leute, die in Deutschland beeinträchtigt sind, dann wissen Sie genau, Artikel 1 wird verletzt. Und ich möchte nicht, dass der Deutsche Bundestag, das oberste Organ unserer Demokratie, repräsentiert wird von Menschen, denen ich abspreche, wirklich fundamental auf dem Boden der Verfassung zu stehen.
Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki in HR1. Der HR1 Talk. Nun wollen wir mal eine dritte Person zu Wort kommen lassen. Und dieser Herr ist kein Parteifreund von Wolfgang Kubicki, denn das sind ja manchmal die schlimmsten Feinde. Dieser Herr hier hat eine ganz andere Verbindung zu ihm. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Ja, hallo, hallo. Hallo, Wolfgang. Ich frage mich, warum du dich da in diesem Studio rumdrückst. Wir sollten jetzt zusammen auf dem Golfplatz sein.
Haben Sie ihn erkannt? Wilhelm Eckart Sindt, der Geschäftsführer des Golfclubs
Uhlenhorst. Ja, der hat eine normal tiefere Stimme als die, die ich jetzt gerade gehört habe. Aber von der Phonetik her war es, ja.
Das ist die pure Anspannung jetzt.
Ist er zum Beispiel ein guter Golfspieler?
Pass auf, was du sagst. Also, pass auf, was du sagst jetzt, ne?
Also sagen wir es mal so, er hat ja zwei Handicaps. 20, was schon mal sehr gut ist. Und natürlich die 5%-Hürde, auf die wir jetzt gar nicht kommen wollen. Aber er ist 20 ist ein wirklich gutes Handicap, obwohl er natürlich selten spielt, weil er hat andere Sachen zu tun.
Und wenn er dann auf dem Platz mal ist, zieht er dann die Kappe tief ins Gesicht und will nicht erkannt werden oder ist er auch dort nicht zu übersehen?
Bunte Hunde können sich unter Kappen nicht verstecken. Sie haben ihn gerade als meinungsstark beschrieben. Das würde ich also doppelt unterstreichen.
Wie oft sind Sie dort?
In Uhlenhorst leider viel zu selten. Ich bin ja sehr häufig in Berlin und bei sehr vielen Charity-Turnieren. Wenn Sie mich fragen, wie häufig spiele ich Golf im Jahr, würde man sagen, an 15 Tagen vielleicht. Mehr schaffe ich leider nicht.
Und Sie spielen Golf aus welchen Gründen? Weil Sie das wirklich genießen? Oder?
Ich kann Ihnen sicher sagen, Golfspielen, erstens bewegen sich unglaublich viel, bis zu 12 Kilometer in frischer Luft. Sie bewegen beim Spielen jeden Muskel. Ich habe noch nie so einen Muskelkater gehabt wie nach meinem ersten 18-Loch-Spiel. Und Sie sind immer nur mit sich selbst unterwegs. Das heißt, der Ball und Sie, mehr ist da nicht. Und Sie können auch keine Entschuldigung haben gegenüber anderen, wenn Sie einen falschen Schlag haben. Das Schöne ist, wenn Sie glauben, Sie können es, dann haben Sie festgestellt, dass Sie falsch liegen.
Gut, also nur der Ball und Sie. Ist es wirklich so oder wie wahr ist dieses Klischee, dass viele ganz wichtige Entscheidungen in Wirklichkeit auf dem Golfplatz fallen, dass man sich dort trifft, um zu verhandeln?
Dieses Klischee, nicht man trifft sich auf dem Golfplatz, um Riesengeschäfte zu machen, ist schlicht und ergreifend falsch. Das war vielleicht vor 100 Jahren so, aber heute brauchen Sie dafür Juristen, lange Ausarbeitungen. Niemand macht das mehr per Handschlag heute.
Aber nach dem Spielen sitzt man dann zusammen im Restaurant, jetzt mit Corona-Abstand möglicherweise. Herr Sindt, wie ist denn das, wenn Sie mit Herrn Kubicki dann zusammensitzen? Was würden Sie sagen, ist typisch für ihn?
Spontane Meinungsäußerungen und Sichtweisen, die man so nicht unbedingt serviert kriegt. Das ist ja im Grunde, was ihn ausmacht. Sie kriegen nicht den Mainstream serviert, sondern sie kriegen das serviert, was im Grunde genommen Sache ist. Solche Charaktere, die sterben aus.
Eckart, du könntest auch sagen, dass nach jeder Runde, die ich gespielt habe, ein, zwei Gläser Wein ein Muss sind. Und das ist auch das Schöne, dass man anschließend gemütlich zusammensitzen kann.
Naja, weißt du was, diese Nummer mit In Vino Veritas, die hast du ja geboren irgendwie.
Sie selbst sitzen für die CDU im Gemeindeparlament. Diskutieren Sie mit Wolfgang Kubicki viel über Politik? Jetzt setzt er sich aufrecht hin und rückt sein Jackett gerade.
Ich verstehe davon zu wenig.
Also dafür ist die Zeit zu schade. Also im Grunde genommen ist es so, ich bin absolut unterste Kommunalpolitik-Ebene. Wolfgang Kubicki ist, sagen wir mal, uns schon vor Jahrzehnten komplett entwachsen. Das heißt, unsere Probleme, nämlich dass Bund und Länder die Gemeinden im Grunde genommen mit dauernden Auflagen finanziell hängen lassen, das ist keine Sache, die ich mit Herrn Kubicki klären kann. Das muss ich mit unserer schleswig-holsteinischen Finanzministerin klären und nicht mal da. Wir sind politisch zu weit entfernt, was man menschlich glücklicherweise nicht sagen kann. Insofern lohnt es nicht da, sich gegenseitig Wahrheiten zu erzählen und der andere nickt das ab und dann geht's weiter.
Wilhelm Eckert-Sindt, herzlichen Dank, dass Sie uns aus Kiel oder aus Strande, aus Uhlenhorst einen Einblick gegeben hat in das Leben von Wolfgang Kubicki.
Ich danke sehr und Wolfgang, vergiss uns nicht, okay?
Ich werde dran denken. Wir werden uns sehen. Bis dann. Tschüss.
Alles klar. Tschüss.
Der HR1 Talk. Gleich die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter mit Wolfgang Kubicki.
HR1 Talk.
Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki ist heute unser Gast. Seiner Partei ist er sein Leben lang treu geblieben. Bei den Frauen hat er das nicht so ganz geschafft. Inzwischen zum dritten Mal verheiratet. Beim Thema Heiratsantrag hat er also reichlich Erfahrung. Und der letzte, der ist legendär. Wie lief das so?
Ich hatte, es war vor Ostern, die Deiben in Strande mit kleinen Plakaten versehen. Engelliebe meines Lebens, willst du meine Frau werden? Und da meine Frau jeden Morgen mit dem Hund rausging, ich habe das nachts gemacht, war ich der Auffassung, sie geht ja an den vielen Deiben vorbei, kommt zurück nach Hause und fällt mir um den Hals und sagt sofort ja. Meine Frau kam nach Hause, schloss die Tür auf, ich stand im Flur und es passierte nichts. Nichts. Das Erstaunen war riesengroß. Dann bekamen wir Anrufe. Sie bekam Anrufe und sie bekam Glückwünsche von Freundinnen. Und dann hat sie mich zusammengefaltet. Wie kannst du es wagen, dass andere vor mir wissen, dass du mich heiraten willst? Und dann habe ich gesagt, du bist hier an 15 Plakaten vorbeigelaufen mit dem Hund und hast das nicht gesehen. Und dann sagt sie, das glaube ich nicht. Und dann habe ich ihr ein Fernglas gegeben. Und dann konnte sie von unserem Wohnzimmer aus sehen, dass es tatsächlich stimmt. Und dann bin ich mit ihr rausgegangen. Wie gesagt, es war Ostersonntag und habe dann mit ihr Eier gesucht und die verschiedenen Eier hatte ich dann jeweils immer einen Zettel reingepackt. Engel, Liebe meines Lebens, willst du meine Frau werden? Im letzten war dann ein Ring drin, ein Verlobungsring, ein Brillant. Und dann hat das keine 3 Sekunden gedauert.
Ah, 0,3
Sekunden gedauert. Dann hat sie sofort ja gesagt. Sie bestreitet das nach wie vor. Sie hat noch drüber nachgedacht, aber es war dann sehr schnell. Das war am Anfang für mich ein bisschen spröde, aber zum Schluss wirklich toll und glücklich. Und daran erinnern wir uns regelmäßig.
Beim Theater sagt man gerne, wenn die Generalprobe schief läuft, dann wird die Premiere richtig gut. Passt vielleicht auch zu Ihrer Ehe?
Ja, die Ehe lebt. Seit dem ersten Tag kämpfen wir beide jeden Tag um die Vorherrschaft. Wer hat das Sagen? Meine Frau würde sofort sagen, es ist entschieden, du hast das Sagen. Aber wenn Sie sie sehen würden, das Lächeln dabei, würden Sie genau wissen, das stimmt nicht.
Der Mann soll denken, dass er das Sagen hat.
Ich sage immer wieder, der Klügere gibt nach und sie sagt immer wieder, du bist der Klügere.
Vielleicht erfährt er gleich sogar Ihre Frau etwas Neues über Sie, denn als nächstes kommt der HR1-Fragebogen. Mr. Klartext eiert nicht rum. Das ist für den HR1-Fragebogen ideal. Heute ausgefüllt von Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki. Mein schönstes Privileg als Politiker ist,
dass ich sagen darf, was ich denke.
Dürfen das andere nicht?
Wir haben in der Politik sehr viele Menschen, die ich als Karrierefeiglinge bezeichnen würde, die lieber etwas nicht sagen, als dass es falsch sein könnte, aus lauter Angst, es gebe einen Shitstorm.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
2,50 Euro.
Meine schönste Reise war
nach Neuseeland und Australien.
Stolz bin ich darauf,
dass ich 2 unglaublich intelligente Töchter habe.
Und von meinen Töchtern habe ich gelernt,
dass man auch mal Mut haben muss, gegen den Stachel zu löcken. Beides Juristinnen.
Das mussten Sie von Ihren Töchtern lernen?
Ja, es ging um die Frage des Einmarsches der Amerikaner in dritte Länder. Die Frage, ob das Angriffskriege seien, ja oder nein. Ich habe dann gesagt, ich halte das für Angriffskriege. Völkerrechtswidrig. Und dann haben die zum Schluss gesagt, und warum sagst du das dann nicht öffentlich? Und dann habe ich gesagt, weil das vielleicht nicht nur nicht gut ist für mich, sondern auch nicht gut ist für meine Partei, wenn ich erkläre, die Amerikaner würden das Völkerrecht brechen.
Haben sie dann aber gemacht und dann?
Ist das wie immer im Sande verlaufen.
Mein Lieblingsessen?
Unterschiedlich. Ich esse unglaublich gerne Kohlgerichte. Und man glaubt es kaum, Kohlroulade ist etwas, wenn sie gut gemacht ist, dann könnte ich mich reinlegen.
Ich hasse es.
Dumme Menschen glauben, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Glück bedeutet für mich?
Zufriedenheit, mich wohlzufühlen und geborgen zu fühlen.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Auszuhalten, dass andere mit gleichem Recht ihre Meinung vertreten wie ich selbst.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
Das ist jetzt sehr schwer. Julia Roberts.
Ich habe nicht versprochen, dass ich das organisieren könnte. Peinlich war mir zuletzt,
dass mir aufgrund der Gewichtszunahme bei Corona eine Hosennaht gerissen ist.
in welcher Situation, wenn ich fragen darf?
Als ich mit meiner Frau gemeinsam einkaufen war, sie hat mich mitgenommen zum Einkaufen nach der Devise, wir machen mal Rollator-Training, wir beide. Ich durfte den Wagen schieben und beim Bücken nach Gemüse ist mir dann eine Hosennaht gerissen. Das hat meine Frau dann aber sehr geschickt verdeckt, sie hat mir dann ihre Jacke gegeben.
Ich habe Angst vor?
Dem Älterwerden, das dazu führt, dass ich mich nicht mehr selbst versorgen kann.
Treue.
Sehr wichtig, aber Ehrlichkeit gehört auch dazu.
Mein Lieblingsfilm.
Das kann ich jetzt nicht sagen. Jetzt wieder ein Shitstorm, weil ich für mein Leben gern Kriegsfilme sehe. Aber ja. Steine, das Eiserne Kreuz, zweiter Teil, Westfront.
Also es sind zwei Merkwürdigkeiten. Sie mögen Kriegsfilme und, was ich noch merkwürdiger finde dabei, trinken Sie gerne Milch und essen Schokolade?
Vollmilch-Nuss-Schokolade, ja.
Wo ist der Zusammenhang zwischen Vollmilch-Nuss und Geballer?
Das ist die völlige Entspannung. Also ich gucke ja die Kriegsfilme aus zwei Gründen. Erstens spiele ich immer mit und bin wirklich in der Schweiß gebadet. Zweitens erinnert mich das daran, dass meine politische Mission darin besteht, zu verhindern, dass es jemals wieder zu Kriegen kommt, wo Menschen sterben, aus welchen Gründen auch immer. Und dazu gehört eben zur Entspannung, zur kompletten Entspannung, gehört dann eben auch Vollmilch-Nuss-Schokolade.
Aber Sie haben doch gar nicht gedient.
Das stimmt. Das ist auch nicht notwendig, um Kriege verhindern zu wollen.
Luxus ist für mich.
In einen Tag einfach hineinleben zu können.
Wie oft haben Sie diesen Luxus?
Extrem selten. Der Wunsch danach, diesen Luxus tatsächlich zu haben, wird immer größer.
Die Bibel.
Ist ein Buch mit sehr vielen Lebensweisheiten. Ich empfehle auch nichtgläubigen Menschen, die Bibel zu lesen.
Und Sie lesen sie?
Ich habe sie gelesen. Ich war in meinen jungen Jahren auch Bibellehrer beim christlichen Verein junger Männer.
Eintracht Braunschweig.
Der Verein meines Herzens. Dort habe ich Fußball gespielt bis in meinem 18. Lebensjahr. Nach wie vor interessiert es mich, wie Eintracht spielt, obwohl ich seit 50 Jahren in Kiel lebe und mit Verstand Holsteiner bin.
Auf welcher Position haben Sie gespielt bei Eintracht Braunschweig?
Man würde das heute Vorstopper nennen, das gibt es ja nicht mehr. Meine Aufgabe bestand darin, dass niemand an mir vorbeikommt.
Und das haben Sie geschafft?
Überwiegend.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Wolfgang Kubicki. Vielen Dank. Und es gibt den nächsten Musikwunsch für Sie. Vicky Leandros hört man nur ganz selten in HR1, aber wir spielen das gerne, denn es ist nur wirklich voller Lebensfreude. Warum haben Sie sich das ausgesucht?
Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass ich jetzt die dritte Ehe habe. Und jedes Scheitern einer Ehe ist auch ein Scheitern an sich selbst und seinen eigenen Vorstellungen. Es ist nie auf eine einzelne Person zurückzuführen, sondern schlicht und ergreifend die Entwicklung. Und dieses Lied von Vicky Leandros ist ja eine Situation, wo ein Paar auseinandergeht und trotzdem dieser Lebensmut da ist. Ich gestalte mein Leben auch weiter. Das Leben geht weiter, selbst wenn man das Gefühl hat, mit dem Auseinanderbrechen von Beziehungen endet eine bestimmte Phase des Lebens.
Ich liebe das Leben, Vicky Leandros.
Das könnte mein Motto sein. Ich liebe das Leben.
Ich
Wolfgang Kubicki gehört zu den schillerndsten Politikern in Deutschland. Manch ein Mythos rankt sich um seine Person und die wollen wir jetzt mal auf ihren Wahrheitsgehalt abklopfen. Zum Beispiel sagt man gerne über sie, der letzte bekennende Macho in der deutschen Politik. Wie sieht dieses Bekenntnis aus?
Das war eine Schlagzeile der Welt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich war eingeladen worden ins Hotel Louis C. Jacob und dort ging es um die Frage Wein. Ich trinke für mein Leben gern Wein. Der wurde ausgesucht. Es ging um mein Verhältnis zu Frauen. Ich habe gesagt, nach wie vor stehe ich auf, mache einer Frau Platz, ich trage den Koffer und finde es nicht anrüchig und ich flirte für mein Leben gern. Der Tag fängt schon gut an, wenn ich an der Kreuzung stehe mit dem Auto und nebenan sitzt eine hübsche junge Frau im Auto oder eine hübsche ältere Frau, eine wirkungsvolle Frau im Auto und lächelt einen an. Das ist ein wunderbarer Tag. Und das haben dann die Redakteure der Welt zusammengefasst, der letzte Macho seiner Art.
Haben es Macho heute schwerer in der Politik?
Ich weiß es nicht, ich komme mit Frauen gut zurecht. Ich habe auch mal gesagt, man soll mir die Frauen vom Hals halten, die mit Männern wenig anfangen können. Ich muss mich nicht auseinandersetzen. Das Schöne ist, man kann sich auch aus dem Weg gehen. Ich bin nicht gezwungen, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, die von vornherein glauben, man muss selbst als Mann Feminist sein, um Frauen verstehen zu können.
Also brauchen wir nach der Frauenquote demnächst die Macho-Quote?
Wir brauchen gar keine Quoten, weil ich finde, dass Menschen sich wegen ihrer Wirkung, wegen ihrer Persönlichkeit, wegen ihrer Möglichkeiten durchsetzen oder auch nicht. Und das ist völlig unerheblich, welches Geschlecht sie haben.
Und selbst die FDP braucht keine Frauenquote?
Nein, bei uns ist nicht das Problem, dass wir zu wenig Frauen haben, sondern wir haben das Problem, dass zu wenig Frauen bereit sind, in Führungsverantwortung zu gehen.
Stimmt es, dass Sie grundsätzlich nie alleine mit einer Frau in den Fahrstuhl einsteigen?
Grundsätzlich seit der MeToo-Debatte nicht mehr. Und zwar deshalb, weil niemand von uns davor gefeit ist, dass man nicht aus dem Fahrstuhl rauskommt und dann sagt jemand, Mensch, ich bin belästigt worden, ich bin schlecht angeguckt worden, ich bin mit den Augen ausgezogen worden. Das kann ganze Existenzen zerstören, wann immer es geht. Jedenfalls bei den Frauen, die ich nicht kenne, nicht näher kenne, vermeide ich einen unmittelbaren, alleinigen Kontakt.
Aus der Angst, dass man irgendwie den Vorwurf einer Belästigung hinterher an der Backe haben könnte?
Nicht aus Angst, weil wenn der Vorwurf der Belästigung im Raum steht, können sie sich verteidigen, wie sie wollen. Es wird immer geglaubt, dass die Belästigung stattgefunden hat. Und das ist das Riesenproblem. Es steht dann im Zweifel Aussage gegen Aussage und man glaubt dann eher der Frau, weil es ja in der Vergangenheit typisch war, dass Männer Frauen belästigen. Ich will das einfach nicht.
In den letzten Jahrzehnten sind sehr viele FDP-Politiker aufgestiegen und genauso schnell wieder verschwunden. Sie sind einer der ganz wenigen, der seit Jahrzehnten noch da ist. Was machen Sie anders?
I am what I am. Das mache ich vielleicht anders.
Genau.
Also, ich habe auch als Strafverteidiger einfach gelernt, dass mir nichts Menschliches fremd ist und dass ich Menschen so akzeptieren muss, wie sie sind. Ich versuche, niemanden zu ändern. Ich versuche vielleicht einige Sachen zu erklären, zu moderieren, aber jedenfalls immer dafür Sorge zu tragen, dass man sich auch dann wiederfindet, wenn man sich kontrovers gegenübersteht. Und das ist vielleicht das Geheimnis, warum meine Landespartei mich 7-mal zum Spitzenkandidaten gekürt hat und wir bei 7 Wahlen unter meiner Führung erfolgreich gewesen sind.
Sie haben viel Einfluss, aber Sie hatten nie ein Ministeramt. Warum nicht? Haben Sie sich nicht getraut?
Ja, die meisten Menschen glauben, dass es erstrebenswert sei, Minister zu werden. Ich glaube das nicht. Wenn ich Bundesminister wäre, müsste ich mit Personenschützern durch die Gegend laufen, überall alles anmelden. Ich hätte keine private Freizeit mehr. Ich könnte mich nicht mal mehr entscheiden, mal Nein zu sagen. Das kann ich als Abgeordneter immer wieder, auch als Bundestagsvizepräsident kann ich das frei entscheiden.
Aber ein Politiker, der gestalten will, der will doch Minister werden, oder?
Ein Politiker, der gestalten will, will Fraktionsvorsitzender einer regierungstragenden Fraktion werden. Es gibt nichts Mächtigeres als den Fraktionsvorsitzender einer regierungstragenden Fraktion. Jeder Minister tritt bei ihm an, außer Ministerpräsident oder die Kanzlerin. Aber ansonsten sind alle darauf angewiesen, dass sie Mehrheiten in den Parlamenten bekommen. Ich bin durch und durch mit Haut und Haaren Parlamentarier. Ich kann mich zu allen Problembereichen äußern. Als Minister sind sie etwas begrenzt auf ihren jeweiligen Fachbereich. Und dann ist es auch nicht so, dass Minister so extrem viel verdienen. Die verdienen nicht schlecht. Aber ich sage mal, jeder Sparkassendirektor in Hessen verdient mindestens so viel wie ein Minister.
Und wenn jetzt Bundesfinanzminister Olaf Scholz vor die Presse tritt mit den gigantischen Hilfspaketen, Bazooka und dem großen Wumms und so, denken Sie dann nicht manchmal, das hätte auch mein Job sein können?
Dann denke ich, hätte ich diesen Job ausgeübt, ich hätte nicht so viel Geld über die Leute gestreut, einfach so, um mir Ruhe und Gelassenheit zu erkaufen. Denn bezahlen müssen das nicht meine Kinder, sondern meine Enkelkinder. Und das ist etwas, was mir in meinem Alter jetzt auch Schweißperlen auf die Stirn treibt. Wir hinterlassen unseren Kindern und Enkelkindern zwar eine wunderbare Welt, aber mit unheimlich vielen Problemen. Und wir hinterlassen ja eine Welt mit extrem vielen Schulden, die sie abarbeiten müssen.
Wolfgang Kubicki in HR1. Jetzt können Sie eines von den 3 handsignierten Büchern gewinnen. Meinungsunfreiheit heißt es. Kleine Quizfrage. Auf welcher Position hat Wolfgang Kubicki damals bei Eintracht Braunschweig gespielt? Wenn Sie es gehört haben, ist es ganz leicht. Googeln kann man es, glaube ich, nicht. 0800 155 4x1. Auf welcher Position hat Wolfgang Kubicki bei Eintracht Braunschweig gespielt? 0800 155 4x1 oder bei uns im Netz auf hr1.de.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Wolfgang Kubicki, sein Selbstbewusstsein küsst dem Größenwahn die Füße. Diese krasse Formulierung stammt nicht von mir, sondern von seiner Frau. Hat sie recht?
Ich würde meiner Frau nie widersprechen. Meine Frau ist wie ich Strafverteidigerin. Und sie weiß, was sie sagt. Unsere Diskussionen dauern auch so lange, bis einer nicht mehr weiter weiß. Das ist ja das Gute bei Juristen. Man argumentiert schlicht und ergreifend nur. Aber sie sagt, ihre größte Aufgabe ist es, mich davor zu bewahren, dass ich dem Größenwahn verfalle. Und daran arbeitet sie täglich.
Sie haben eine Villa in Kiel, eine auf Mallorca, Sie haben ein Boot auf der Ostsee. Was fehlt denn noch?
Gut, die Villa ist ein Einfamilienhaus. Hier wird mit momentan altengerecht umgebaut, weil wir uns entschieden haben, jetzt muss man das machen und nicht erst, wenn es zu spät ist. Wir haben ein angemietetes Haus auf Mallorca und ich habe ein 27-Fuß-Boot, also keine Yacht, ein 9-Meter-Schiff. Und jemand, der an der Ostsee wohnt, der muss das haben. Das haben 100.000 Menschen. Also ich lebe glücklich, ich bin zufrieden. Und ich freue mich, dass ich mir alles das, was ich mir vorstelle, auch leisten kann, wenn auch mit Arbeit verbunden, aber leisten kann. Das ist doch ein schönes Gefühl, dass man nicht von anderen abhängig ist, sondern auf eigenen Beinen stehen kann.
Also der Größenwahn ist in dem Sinne dann nicht materiell gemeint?
Der Größenwahn ist nicht materiell gemeint. Meine Frau sagt, dein Selbstbewusstsein, nicht die Art und Weise, wie du auftrittst, dass du eigentlich unerschütterlich bist und der größte Optimist bist, den ich kenne. Das ist das, was ich an dir liebe. Und da dich das bis heute nicht verändert hat, trägt die Liebe auch weiter.
Wie kriegen wir die Kurve zu James Morrison? Hat er auch manchmal Größenwahnvorstellungen gehabt, vermutlich, oder?
Nein, aber es ist eines der schönsten Lieder, die ich kenne von James Morrison.
You make it real for me.
Für Wolfgang Kubicki.
Wer engagiert sich heutzutage noch in der Politik? Viele ehrenamtliche Kommunalpolitiker müssen sich beschimpfen lassen, manche werden bedroht, einige beugen sich dem Druck und hören auf. Wolfgang Kubicki, wie oft haben Sie sich in der Laufbahn die Frage gestellt, warum tue ich mir das alles an?
Nie. Wenn ich mir diese Frage stellen würde, würde ich mein Leben verändern. Das, was ich mache, mache ich wirklich mit Leidenschaft und weil es mir Spaß macht und auch Streit. Ich gehe keinem Streit aus dem Weg. Manchmal macht es keinen Sinn. Dann stellt man das fest und dann kann man aufgeben und sagen, wir gehen jetzt einfach auseinander. Aber an sich ist das Leben darauf ausgerichtet, dass wir sehr kommunikativ miteinander umgehen und dass wir der Vereinsamung vorbeugen.
Sind Sie bedroht worden schon?
Mehrfach. Momentan, mein Büro ist mal dagegen, dass ich sowas tue. Wenn ich manchmal um 1:30 nach Hause komme und noch so ein paar Mails lese, wo ich dann bedroht werde oder wo ich bepöbelt werde, dann schreibe ich gelegentlich zurück. Nicht? Also, was kann ich dafür, dass Sie aus Ihrem Leben nichts gemacht haben? Oder ich habe jemandem geschrieben, dass man aus der Anstalt heraus schon Mails schicken darf. Das ist mir völlig unbegreiflich. Das gibt eine längere Kommunikation mit denjenigen, die fühlen sich dann auch ihrerseits bepöbelt. Und dann sage ich, sehen Sie, so wie Sie mich bepöbelt haben, habe ich Sie bepöbelt. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir stellen die Kommunikation ein oder sind vernünftig, gehen vernünftig miteinander um. Aus einer Geschichte ist eine längere Verbindung entstanden, die mittlerweile auch vom wechselseitigen Respekt geprägt ist. Einem Professor aus München, ich will den Namen jetzt nicht nennen, aus München, der mich schlimm gepöbelt hat. Ich habe schlimm zurückgepöbelt und dann hat sich jetzt eine wirklich sehr gute, dauerhafte Kommunikation entwickelt.
Was jetzt aber keine Einladung ist zum Anpöbeln von Kubicki.
Ja, also damit muss man umgehen. Also die Leute, die dann sensibel sind, das nicht aushalten, die sind in dem Job, in dem wir uns befinden, sind sie falsch. Die Menschen haben mit ihren Steuergeldern auch schon bezahlt, dass sie sich mal aufregen dürfen.
Es gab aber auch in Ihrem Leben Krisen. Es gab sogar mal einen Abend, an dem Sie ernsthaft mit Selbstmordgedanken gespielt haben. Das schildern Sie auch in Ihrer Autobiografie. Damals stand der Vorwurf im Raum, Sie hätten sich als Rechtsanwalt unzulässig bereichert. Zum Glück haben Sie noch mal drüber geschlafen. Am Tag danach sah die Welt dann anders aus. Was haben Sie für sich persönlich aus dieser Nacht für eine Lehre gezogen damals?
Das ist tatsächlich trotz meines Selbstbewusstseins, das ich habe, trotz dieser Anmaßung, die ja mein Leben beherrscht hat, ich werde mit allem fertig, Situationen geben können, wo genau das nicht passiert. Wo man wirklich am Ende ist und wo der einzige Ausweg bei dem Gedanken, es muss aufhören, darin besteht, dass man sich selbst aus dem Spielfeld nimmt. Es muss aufhören für die Eltern, es muss aufhören für das soziale Umfeld, es muss aufhören für deine Frau. Und ich kann allen nur empfehlen, die solche Gedanken haben. Und ich bin sicher, jeder hat mal irgendwann eine Phase, den Rat zu befolgen, den meine Mutter mir gegeben hat. Überschlafen und am nächsten Morgen das nochmal durchdenken. Das hat mir im wahrsten Wortsinn das Leben gerettet, weil interessanterweise das Gehirn einem auch Streiche spielt. Und Sie haben eine Stimme in Ihrem Kopf, die sagt, du musst jetzt ins Wasser gehen. Dann sagt die andere Stimme, es ist aber schweinekalt. Ganz irre. Dann sagt die eine Stimme, du kannst dich aufhören. Dann sagt die andere, aber ich habe gar keinen Strick. Und dann kannst du ein Messer nehmen, wüsste ich nicht genau, ob ich denn sterbe.
Das klingt jetzt albern, aber es war wirklich so?
Es war wirklich so. Und ich bin sicher, dass es auch vielen Menschen so geht, dass das Gehirn, ihr Kopf, mit sich selbst erörtert, ob es Sinn macht und wenn, wie es geschehen soll. Und noch einmal darüber schlafen und am nächsten Morgen die Welt noch mal mit anderen Augen sehen, ist der Rat, den man jedem geben muss, der verzweifelt ist.
Ihr Freund Jürgen Möllemann hat sich in einer vergleichbaren Situation in den Tod gestürzt beim Fallschirmspringen. Konnten Sie seine Entscheidung dann emotional nachvollziehen?
Also, man reflektiert immer sich selbst auch. Aber ich glaube, dass ich weiß, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Und ich glaube, dass die Entscheidung tatsächlich erst gefallen ist bei ihm, als er aus dem Flugzeug gesprungen ist. Wenn es an dem Tag geregnet hätte und kein schöner Tag gewesen wäre, wäre es vielleicht nicht passiert. Weil nicht Sonne, Maisfeld, hört sich jetzt ein bisschen makaber an, aber einen schöneren Tod kann man eigentlich nicht finden, wenn man aus dem Leben scheiden will, als den, als Fallschirmspringer. Aber es ist auch ein Ausweis von Verzweiflung, die kein Ventil mehr hat. Und das, was ich mir bis heute vorwerfe, ist, dass ich an dem Morgen, an dem es passiert ist, nicht gemerkt habe, als wir telefoniert haben, wie verzweifelt er ist. Denn ich hätte innerhalb von 3 Stunden von Berlin in Münster sein können, wir hätten miteinander reden können. Nun war Jürgen Möllmann auch nicht der Typ, ähnlich wie ich wahrscheinlich, nicht der Typ, der dann um Hilfe nachgesucht hätte. Aber dass ich das nicht gemerkt habe, obwohl wir uns so gut kannten, ich bin darüber bis heute nicht hinweg.
Wolfgang Kubicki in HR1. Seit fast 50 Jahren ist Wolfgang Kubicki politisch engagiert. Sie hätten sich längst zurückziehen können, sowohl als Rechtsanwalt als auch Politiker. Geld verdient haben Sie genug. Wann ist für Sie der richtige Punkt aufzuhören?
Womit, ist die spannende Frage. Aus meinem Beruf als Anwalt schleiche ich mich langsam raus, weil ohnehin meine zeitlichen Anspruchnahmen hier in Berlin als Vizepräsident und Vorsitzender der Bau- und Raumkommission exorbitant hoch ist. Ich komme nur noch ganz wenig zur Bearbeitung von Mandaten. Und die Mandanten haben auch einen Anspruch darauf, dass sie wirklich ordentlich bedient werden im wahrsten Wortsinn und nicht nebenbei irgendwas passiert. Also ich schleiche mich raus und das wird bei mir aufhören Ende des Jahres, vielleicht Mitte nächsten Jahres, wenn ich die laufenden Mandate, die ich noch abgearbeitet habe, sind ja Strafmandate. Insofern haben die auch einen Endpunkt. Als Politiker werde ich definitiv aufhören nach der nächsten Legislaturperiode. Ich kandidiere noch ein einziges Mal. Ich will das und meine Partei in Schleswig-Holstein will das auch. Aus verschiedenen Gründen. Mein Bekanntheitsgrad ist doch relativ hoch und wir wollen noch gemeinsam die Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein gewinnen. Und ich habe hier in Berlin als Vorsitzender der Bau- und Raumkommission eine völlig neue Aufgabe für mich entdeckt, nämlich dafür Sorge zu tragen, dass bei dem Widerstand vieler Behörden in Berlin und drumherum endlich mal Bauten fertiggestellt werden des Deutschen Bundestages. Das ist für mich jetzt zentral und ich habe darauf bestanden im Präsidium des Deutschen Bundestages, dass dann einer dieser Bauten meinen Namen tragen wird. Der Kollege Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat das aufgegriffen und gesagt, Herr Kubicki, das Toilettenhäuschen des Besucherinformationszentrums, das wird Ihren Namen tragen. Der Mann hat einfach Humor.
Das heißt, Sie fühlen sich unabkömmlich in Berlin oder es macht so viel Spaß? Oder ich meine, wie alt sind Sie dann, wenn Sie in der übernächsten Legislatur aufhören würden?
Wenn ich aufhören würde, wäre ich, glaube ich, 73. Das ist ein Alter, bei dem Konrad Adenauer seine Karriere begonnen hat als Bundeskanzler. Und ich will nur sagen, also Alter ist ja nichts, wofür man sich schämen muss. Man ist nicht deshalb wertvoller oder weniger wertvoller, weil man alt oder jung ist. Erfahrung macht manchmal auch viel aus. Wolfgang Schäuble hat sich entschieden, mit 78 nochmal zu kandidieren, was ich gut finde. In meinem Alter wollte Peer Steinbrück Bundeskanzler werden. Also es macht auch einen Sinn, dass man in anderen Gesellschaften von den weisen Männern spricht, den alten weisen Männern. Und ich erinnere daran, die Verfassung sieht vor, dass der Bundespräsident 40 Jahre sein muss, bevor er als solcher gewählt werden kann. Also man muss nur selbst sagen, mein Endpunkt ist tatsächlich die nächste Legislaturperiode.
Wie groß ist Ihre Sorge, dass Sie an der 5%-Hürde kratzen? Von oben oder vielleicht sogar von unten?
Überhaupt nicht. Ich habe im Jahre 2012 im Mai mit 8,2% in der Landtagswahl gewonnen. Da ist uns 2 Monate vorher von Forsa, diesem wunderbaren Institut, vorher gesagt worden, wir würden 2% erreichen, den Landtag sicher nicht erreichen. 8,2% sind raus geworden. Wir werden uns das anschauen. Das Bundestagswahljahr wird gut werden. Ich werde viele Veranstaltungen machen. Und es wird wie beim letzten Mal so sein. Da sind wir auch Anfang des Jahres mit 5% bei Meinungsumfragen gestartet und haben mit 10,7% abgeschlossen. Ich bin sicher, wir werden mit einem ähnlichen Ergebnis auch die nächste Bundestagswahl bestreiten.
Aha. Ihr Parteichef Lindner hat sogar sein Amt damit verknüpft, dass die FDP in die Regierung kommt. Fanden Sie das klug?
Ja und nein. Also es ist seine Entscheidung. Ich hätte das nicht getan. Weil Stand heute die Wahrscheinlichkeit, dass wir in die Regierung kommen, nicht so sehr groß ist. Denn es reicht auf jeden Fall für Zweierkonstellationen, entweder für Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz oder möglicherweise auch nochmal für eine Wiederauflage der Großen Koalition mit anderer Besetzung, nicht mehr mit Angela Merkel. Aber wir arbeiten daran, dass wir möglichst stark werden. Alles Weitere sehen wir dann.
Und neben dieser ganzen Arbeit hatten Sie auch noch die Zeit, dieses Buch zu schreiben. Warum war Ihnen das wichtig? Was glauben Sie, mit diesem Buch erreichen zu können?
Ich will Menschen Mut machen, tatsächlich auch ihre Meinung frei zu sagen und diese Angst ihnen nehmen. Denn Angst ist demokratiefeindlich. Und wie gesagt, eine der tragenden Säulen unserer freiheitlichen Demokratie ist die Meinungsfreiheit, die auch nur dann Bestand hat, wenn man von ihr Gebrauch macht. Wenn man von ihr keinen Gebrauch macht, hat man das Gefühl, unterdrückt zu werden, in diktatorischen Systemen zu leben. Und das ist nicht gut, weil unter dieser Humusdecke sich dann etwas entwickelt mit Verschwörungstheoretikern, mit Rechtsradikalen, mit Leugnern, was dann irgendwann nicht mehr friedlich geregelt werden kann, sondern physisch geregelt wird. Wenn Meinungen aufeinander prallen, ist es vernünftig. Wenn Fäuste aufeinander prallen, ist es nicht mehr vernünftig.
Wolfgang Kubicki, herzlichen Dank für den Besuch im HR1 Talk. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt. Ein Lebensmotto, ein Spruch, eine Weisheit. Etwas, was Sie mögen.
Also, ich könnte jetzt wieder sagen, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als meine Frau allein.
Gut, sei Ihnen unbenommen. Herzlichen Dank. Jetzt kommen die 12 Uhr Nachrichten. Mein Name ist Uwe Berndt. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch in der ARD Audiothek als Podcast und natürlich auf hr1.de. Schönen Sonntag.
HR1, genau meins.